in einer Gemeinde, 1500 Leute im Gottesdienst. Und da war morgens Gottesdienst. Und der Hauptpastor von der Gemeinde, also die Gemeinde hatte inzwischen 5 Pastoren, und der Hauptpastor hatte als junger Mann ein Mädchen geheiratet, das noch nicht bekehrt war. Und dann kam raus, dass eine bekennende Hexe auf der Entbindungsstation die Kinder vertauscht hat. Und mit 14 Jahren kam das ans Licht. Und dann musste das Mädchen, und dann hat das Gericht entschieden, mit 14 Jahren müssen die Kinder zurückgetauscht werden, was es alles gibt für Sachen. Und dann mussten die Kinder getauscht werden. Und dann kam das Mädchen, das er geheiratet hat, aus einer reichen Familie in eine ganz ärmliche Familie und umgekehrt. Und das Mädchen war völlig kaputt. Und der Pastor wollte irgendwann nicht mehr nach Hause gehen. Er hat gesagt, er hat seine Frau richtig gehasst. Und er hat sich alles Mögliche einfallen lassen, dass er bloß nicht nach Hause gehen muss. Und dann kommt der Gottesdienst. Sie haben einen Bruder eingeladen, einen Franzosen. Das war ja im Elsass, ne? Und die sprechen ja viele Deutsch. Und der Hauptpastor hatte die Aufgabe, ihn zu übersetzen. Und er steht am Podium und will gerade anfangen und sagt auf einmal, der Geist Gottes sagt mir gerade, hier ist einer im leitenden Dienst und er hasst seine Frau. Vor 1500 Leuten. Und Gott sagt dir heute, du sollst das heute bekennen vor der Gemeinde. Stell dir mal vor, der soll jetzt die Predigt übersetzen, der steht neben ihm. Ohne dass die sich kannten, ohne dass der irgendwas davon wusste. Das kann dir passieren, wenn du auf Gottes Wort nicht hörst. Als junger Mensch, ja natürlich, wie heiraten die Leute mit den Augen, ne? Was gut aussieht, wird geheiratet, irgendwie. Naja, und dann hat er die Predigt übersetzen müssen und nach der Predigt hat er vor der Gemeinde Buße getan und hat sich bekannt vor der Gemeinde. Und sie hatten 5 Kinder miteinander und die Ehe ist heil geworden. Und ich hab die CD, seine Geschichte mit seiner Frau zusammen. Sie waren in Hamburg gewesen, in einer Gemeinde und haben das erzählt. Und ich habe mir die Predigt kommen lassen, die CD kommen lassen von diesem Zeugnis. Einzigartig, kann ich euch sagen. Aber wenn du dich weigerst, auf das Wort Gottes zu hören, und das finden wir schon im Alten Testament, ne, dann kommt eines Tages der Prophet um die Ecke und fragt, was höre ich denn hier blöken? Ne? Ja. An einer Stelle. Ich kann uns nur raten, auf das zu hören, was wir hier hören, darauf einzugehen, es selber anhand der Bibel auch nachzuvollziehen. Dafür machen wir ja die Aufnahmen. Man kann es bei uns auf der Arche-Seite im Internet anhören. Und wer kein Internet hat, der kann sich bei mir die CDs bestellen, sodass man das alles in Ruhe nochmal nacharbeiten kann, wenn man da Bedarf hat. So, und jetzt kommt Armando.
So, liebe Geschwister, ich hoffe, das geht jetzt technisch ein bisschen eleganter hier. Und ich will es mal so, Reinhard Bunke ist mal drauf angesprochen worden. Reinhard, wenn du in Deutschland bist oder in Europa oder wie auch immer, da musst du auf der Bühne nicht so schreien. Das kann in Afrika notwendig sein, aber doch nicht in Deutschland. Und dann hat er gesagt, aber ich kann nicht! Ja, mir hat gesagt, das Kabel ist lang genug und da kann nichts passieren. Ich habe irgend, das war nicht bei euch, ich weiß nicht, aber auch, das war das Kabel wohl zu kurz und ich bewege mich auf der Bühne und eben auf einmal saß rum, rum, rum hinter mir. Ich denke, ist der Herr oder bist Engel oder? Drehe mich um und da habe ich die Boxen mitgerissen. Wir sind ja unter uns hier, das hört ja kein weiterer. In Schneewarding, wenn ich dort bin, bewege ich mich auch immer und dann, ich sag mal so, in dieser Höhe ist das Taufbecken. Und ich bringe ja nur ein bisschen Gewicht mit. Ich sag, unser Leib ist der Raum des Heiligen Geistes. Möchtest du auf engen Raum leben? Er hat Platz. Und dann sagen die Geschwister immer, stopp, Armando! Der knirscht auch immer gewaltig. Ich weiß nicht, wie viel Tragkraft das hat. Die haben dann Angst, ich könnte mal das Becken runterrauschen, was natürlich dann ohne Wasser wäre. Aber so passiert. Und das ist halt mal, meine Frau gibt schon mal 8. Manchmal gucke ich auch nicht hin zu ihr. Und dann macht sie dann mal schon mal so, da weiß ich immer, ich muss ein bisschen mit dem Tempo runterfahren. Aber wenn das Power so ist, das fließt so, vielleicht will ich dann auch vom Herzen her mehr in der Zeit unterbringen, als ein normaler Redner unterbringt. Also in der gleichen Zeit das Doppelte gesagt. Und du nimmst halt nur auf und mit, was du sagst, das kann ich mit anfangen. Man kann das andere dann den anderen übergeben. Vielleicht ist der denn damit gemeint. Ich will noch mal fortführen, wozu brauchen wir Prophetie? In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Das ist nicht an die Welt gerichtet. Das ist an die Gemeinde Jesu gerichtet. Ich sage als, ich betone das, damit man auch versteht meinen Hintergrund und wie ich dann auch da die Sichtweise bekomme, man als alter Pfingstler muss ich sagen, was die Pfingstler eigentlich machen, ne, sind ja alle. Man kann also den Heiligen Geist hindern. Keine Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist ein ganz anderes Thema. Man kann also durch das Verhalten, das Verhalten des Heiligen Geistes, ich sage mal, verhindern. Man kann also durch eine Einstellung Geist Gottes dämpfen. Und da rede ich nicht von denen, und Rolf ist ja viel bewanderter, von denen, die jetzt, ich sag mal, theologischer Art abseits der charismatischen Bewegung stehen und jeden Grund haben, immer was zu argumentieren dagegen. Sondern auch außerhalb der charismatisch-pfingstlerischen Bewegung sage ich, wo du die Gabe der Prophetie nicht zulässt, verhinderst du den Heiligen Geist zu wirken. Und jetzt kommt der Punkt. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Ich glaube daran, so wie die Bereitschaft des Herzens ist, so viel gibt Gott. Und er kommt nicht und sagt, ich fege euch mal alle weg mit eurer Haltung, sondern er wirkt wie die Herzenshaltung. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, ein Verlangen muss da sein. Ein Verlangen nach prophetischem Wollen und Ausstrecken. Und jetzt kommt der andere Punkt, wie viel Gott dort hineinfließen lässt dann. An der Wirksamkeit, das obliegt ihm. Der prophetische Dienende verfügt nicht über den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist verfügt über den prophetisch Dienenden. Das heißt, wir, auch wie heute, wir schaffen Raum und Zeit. Es gibt Kritiken, die sagen, das kann man doch einfach nicht machen. Sozusagen den Heiligen Geist nehmen und dann hat er, ich sag mal, in einem gewissen Zeitraum prophetisch zu sein, so als wenn wir ihn verfügen und sagen, so in diesem Zeitfenster kannst du wirken oder auch im Bereich der Heilung oder der Evangelisation. Gott schläft und schlummert nicht, er ist rund um die Uhr wach, um es mal salopp zu sagen. Das heißt aber, wir Menschen, auch als Gemeinde, auch als heiße Christen, obliegen den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Das heißt, du musst mal ausruhen, du musst mal schlafen, du musst deine was weiß ich. Das heißt, Gott könnte ständig mit uns, durch uns, an uns wirken. Aber wir sind physisch, also in unserem begrenzten Leib, nicht darauf ausgerichtet und von Gott her auch nicht vorgesehen, dass wir ständig sozusagen machen können. So, und deswegen sagt Gott, bewusst der Situation, dass wir in Zeitraum gebunden sind, kommt der Heilige Geist in den Rahmen der Zeit und der Möglichkeit, die wir bereiten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Heiligen Geist nehmen, sozusagen hier zeitlich runterholen, dann wirkt er und dann machen wir die Tür dicht und sagen so, das war's dann bis zum nächsten Mal. Sondern Gott sagt, ich kann immer wirken, aber ihr könnt es nicht. Und deswegen wirkt das manchmal so, als in besonderen Momenten oder Gottesdiensten der Heilige Geist besonders da ist. Nein, er ist nicht besonders da, er ist immer da, aber in dem Fall ist er besonders erfahrbar, weil wir diesen Zeit und Raum unterworfen sind. Und deswegen wirkt das manchmal so für einen Außenstehenden, für einen, der in Unkenntnis ist, in dem Bereich, sage ich jetzt mal, als könne man Gott manipulativ nehmen. Das geht natürlich nicht. Wenn aber jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, Ich nehme die gute Nachricht im heutigen Deutsch-Übersetzung. Es gibt auch den Bibelserver, da kann man mal gucken. Ich fand diese Übersetzung für meine Sichtweise sehr trefflich formuliert. Da heißt es, wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Ist doch interessant. Ich finde an keiner Bibelstelle, ich lasse mich gerne des Besseren belehren und das mir auch zeigen, wo in anderem Zusammenhang steht, dass man den Heiligen Geist dämpfen kann oder dass man jemanden abweisen kann. Nur in Verbindung mit der Prophetie steht, ihr steht in Gefahr, den Heiligen Geist zurückzuweisen, indem ihr prophetisch Leute abweist. Das hat seine verschiedenen Ursachen. Und du hast es ja auch erwähnt, vorhin schon vor der Mittagspause, Leute machen Erfahrungen. Aber ich sage euch, Erfahrungen ist keine Theologie. Erfahrung ist was Subjektives. Der eine hat diese Erfahrung, der andere diese Erfahrung. Darauf können wir nicht bauen, sondern nur auf dem Wort Gottes bauen wir. Ich vergleiche immer gerne, wenn jemand sagt, ja, bei Prophetie am Mann, du musst besonders vorsichtig sein und so. Ich zitiere gegen den Jack Deere, der es so formulierte, nicht durch falsche Prophetien, sondern durch falsche Lehren sind die meisten Sekten entstanden. Ich komme noch, ich werde das nicht schaffen zeitlich. Das Thema falsche Propheten, falsche Prophetie, was ist das überhaupt? Das Eintreffen und Nicht-Eintreffen an der Prophetie sagt nichts darüber aus, ob du auf einen falschen oder richtigen Propheten getroffen bist. Die Bibel sagt was anderes. Lass dich nicht irritieren durch gewisse Publikationen. Ich habe, als Klaus Giert noch Topic herausgegeben hat, vom Schulte und Giert Verlag, da habe ich für Topic geschrieben. Und er hat auch alles 1:1 übernommen. Und später hat das den Ulrich Skambax, auch wie ich, ein ehemaliger Eisenbahner, übernommen. Und dann schrieb er auch was über Propheten, Paul Kehner, was auch immer, und seine Meinung. Und da habe ich mich an ihn gewandt und nie eine Antwort gekriegt. Er hat was geschrieben, was mir zeigte, ich sage es immer davon, keine Ahnung, aber davon sehr viel. Ich stelle fest, dass Leute publizieren und theologisieren, die nie in der Salbung der Prophetie gegangen sind, die nie auch willens sind, sich damit objektiv einzugehen, mit Prophetie zu befassen, und weisen das von sich. Und die Bibel sagt, halt stopp, Gemeinde, passt auf, was ihr da tut. Und jetzt kommt Vers 21, prüft alles und behaltet das Gute. So, jetzt ist die Frage, ja, was ist denn das nun? Folgendermaßen musst du dir vorstellen. Die Prophetie geht durch ein menschliches Gebilde, sagt man, durch einen Menschen. Gott redet, so, und jetzt ist das Aufgabe des prophetisch Dienenden, und das kommt so im Laufe der Jahre, bekommst du ein Empfinden. Ich nenne es aber ein subjektives Empfinden. Manchmal kommt die Frage, wie kannst du gewiss sein, ob Gott geredet hat, ob Gott gerade redet und so weiter. Das kannst du nie sein. Sondern du bekommst ein subjektives Empfinden. Gott weiß, wie er mich packen muss, damit ich rede. Und jetzt hat Gott das aber vorbehalten, dass durch Menschen, so sehr sie gläubig und Gott hingegeben auch sind, auch Fehler passieren. Ich sage nicht ein bewusstes Falschmachen wollen, in die Irre führen lassen, sondern die Dinge, wie es im 1. Korinther 13 heißt, all unser Kenntnis ist Stückwerk. Das heißt, es obliegt immer einer gewissen Form, dass man sagen kann, mit einem Absolutheitsanspruch aufzutreten, ist vermessen. Sondern man muss immer sagen, so wie man im Augenblick es richtig meint, erkannt zu haben, sagt man das. In der Ehrlichkeit zu sagen, man kann sich irren, man muss sich prüfen lassen. Es kann durchaus passieren, dass im Nachgang sich korrigieren muss. Ich habe Pastoren getroffen, die frisch aus der Bibelschule damals und jetzt natürlich nicht, sind sie über die Jahre schon gegangen. So manche, der auch im Bundesgebiet, sag ich mal, was bekannter ist, die sagen dann zu mir, was ich früher mal gesagt habe, die Kassetten würde ich keinen empfehlen, mehr zu hören. Das heißt, es gibt einen Reife- und Lernprozess. Und die Bibel sagt deutlich, es besteht die Gefahr, nicht in bewusster Absicht, sondern weil es so ist, dass Menschen tun, lehren, reden, prophezeien, aber es ist nicht Gott im Sinne von Absoluto, sondern man muss es prüfen. Und jetzt komme ich zur Prüfung. Eine Prophetie muss ausgesprochen werden, sonst kann sie nicht geprüft werden. Und ich weiß um Vorgehensweisen, dass zum Beispiel Gemeinden, zumindest wenn man jetzt nicht jemanden einlädt, sondern unter eigenen Gemeindemitgliedern, die vielleicht auch noch nicht, ich sag mal, ihr geistiges Profil noch nicht deutlich erkennbar ist, dass man immer sagt, was hast du denn zu sagen? Das nützt gar nichts. Ich wollte euch mal ein Beispiel erzählen, was heißt Beispiel, der Ingolf Elzel, der ehemalige Priester des PFP, erzählte einen Vorgang in seiner Gemeinde in Toschstedt. Da kommt ein 12-jähriges Mädchen auf ihn zu, da vorne, und ganz zitterig und wackelt und so, und sagt: Pastor, ich habe einen Prophet, ich muss was sagen. Ja, sagt der Mädchen, was musst du denn sagen? Und dann sagt er: Ja, ich soll sagen, Gott liebt dich. Und dann sagt er, da ging die Jalousie runter. Also was ist da eine Offenbarung? Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und dann sagt er, dass die Jalousie, die innere Jalousie war halb runter. Da hob Gott sich wieder hoch, so sinngemäß. Und dann sage ich: Warte mal hier, liebe Schwester, wenn die da fertig sind mit Musik und so, dann bist du dran. So, dann war sie dran, dann hat sie mehr Zeit damit verbraucht, zu sagen, wie aufgeregt sie ist und wie sie nicht sicher ist, ob Gott hier und so was. So, bis sie dann raussprach: Gott liebt dich. So, und jetzt kommt eine Reaktion. Er sagt: Meine altvorderen Christen, die sie ihre Arme verschränken, zurücklehnen und sagen: Ja, was ist denn das für Prophetie? Was ist denn das? Das weiß doch jeder. Das lernst du. Gott ist Liebe. Was soll da denn? Und ja, so. Und jetzt komme ich auch, ich führe gleich aus, was für eine Folge das hatte. Wisst ihr, auch Christen, ich sage immer so eine Art Bildzeitungsmanier, wollen die diese prophetischen Schlagzeilen und merken gar nicht, dass Gott ganz anders ist. Die wollen diese plakativen: Packe dein Säckchen ein, mach 30 Tage Vorratskeller und was ich da schon alles gehört habe, selbst von gestandenen Leuten, habe ich gesagt: Was ist nach 30 Tagen, wenn es aufgebraucht ist oder nach 30 Tagen verfault ist oder was auch immer. Da werden so Dinge hineingeschrien: Ja, da hat Gott mir geoffenbart. Und dann wirst du ganz groß und dann hast du da Kerzen gehabt. 2000, als der große angebliche Crash, ich sag mal, der Computercrash drohte, weil diese Zahlen, ich bin ja kein PC jetzt Programmierer oder was, aber irgendwie, das heißt ja angeblich, dann wenn die 2000, dann werden die PCs nicht und dann bricht alles, die Lichtversorgung und alles zusammen. Und dann schrieben da: Prophetisches Wort. Und dann macht, ich sag: Leute, das ist ein Jahreswechsel wie von 49 zu 50 oder was auch immer. Da wird gar nichts passieren. Aber Mann, oh, ich sag: Leute, das müsst ihr euch mal in den Kopf fassen. Soll ich das als Prophetie? Naja, aber das fielen die Leute drauf ab. Nun sagt die junge Schwester: Gott liebt dich. Und alle haben. So, ein Tag später klingelt das Telefon. So hat er es geschildert. Ist ein Mann am Telefon, sagt ein Geschäftsmann. Und sagt: Ingolf, Herr Elzel, ich war völlig am Ende mit meinem Leben. Ich wollte mir das Leben nehmen. Und da habe ich irgendwie, weil Sie da ja auch so ein bisschen karikativ im Ort tätig sind, irgendwie von Ihnen gehört und gemeint, habe gedacht: Ja, dein letzter Versuch, du gehst einfach da mal nur hin, weiß gar nicht, warum, wer so genau, und gehst da einfach hin. Er sagt: Alles war kaputt, Ehe kaputt, alles, ich wusste nicht mehr weiter und dachte mein Leben ab und wieder. So, und geh da aber auch mal hin, habe ich gedacht, ach, sagt, und sagt er: Herr Elzel, von Ihrer Predigt habe ich nichts kapiert. Aber von diesem jungen Mädchen, die sagte, Gott liebt sie, liebt dich, das traf mein Herz. Was muss ich tun, um diesen Gott zu nehmen? Das ist für mich, sagt manchmal Leute: Amando, wenn du prophezeit, das ist ja so banal, das kann jeder sagen. Dann sage ich: Warum sagt das nicht jeder? Eine große Gefahr. Ich schaue die Bibel, ich komme jetzt dazu, wie Gott prophetisch redet und wirkt. Und jetzt heißt es: Prüfe alles und behalte das Gute. Warum? Weil Gott könnte jeden perfekt machen. Ich sage euch, warum das so ist. Gott könnte jedes prophetische Wort, das gesprochen wird, so perfekt durch den, kann er ja machen, ja? Und das fehlerfrei. Oder jemand, der für Kranke betet, der hat auch immer Heilung. Oder jemand, der auf die Straße geht, hat immer Bekehrung, nur Bekehrung. Weißt du, was endlich, am Schluss endlich dann passieren würde? Die Menschen würden diesen Menschen hochheben, anhimmeln und bejubeln. Teile machen, werde ich heute schon gemacht bei Gott Channel TV und Bibel TV. Ich gucke mir das alles nicht an. Die sich da selbst beweihräuchern. Und dann würde die Person auch in eine Haltung kommen: Ich kann es. Ich bin es, ich weiß es. Oh Gott, ich mach mal. Setz dich mal hin, ich mach schon. Und deswegen erleben wir manchmal auch Enttäuschungen oder nicht erfüllte Erwartungen durch sogenannte Männer und Frauen Gottes, weil Gott sagt: Wenn ich sie so mache, wie du es möchtest, dass sie sein, dann wird es weder dir noch ihnen dienen. Und jetzt sagt die Bibel: Egal welche Dienste du an dir erfährst, prüf das. Und was ist das Prüfkriterium? Ich sag's immer am salopp, am einfachsten: Immens Wunder, Heiliger Geist und das Wort Gottes. Du hast vielleicht Dienste, ich weiß nicht, wie es dir geht, jeder hat ja sein Seismograph, sein geistliches Seismograph. weiß, meine Frau weiß, wovon ich rede. Ich habe Leute gehört in Hamburg auf der Kanzel mit Zeugnissen, weil dafür, da ich gesagt, so einen Schmarrn kann doch kein Mensch glauben. Und die halbe Gemeinde hat geklatscht. Aber mein Geist sagte mir, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das kann nicht sein. Und so glaube ich, dass du, und wenn ich über falsche Propheten spreche, weil viele Christen Angst haben, auch viele, ich sag mal, Lehrer des Wortes und Pastoren und falsche Propheten, und wer weiß, was in meine Gemeinde reinkommt, und da kann ich, der in uns wohnende Heilige Geist ist der beste Schutz. Du kannst es vielleicht gar nicht, ich will es mal so formulieren, du kannst vielleicht gar nicht theologisch oder in Worte fassen, woher das Unwohlsein kommt. Du kannst vielleicht gar nicht intellektuell, findest du nicht die Formulierung, auch nicht die Bibelformulierung, zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Aber ich kann dir nicht sagen, warum es nicht in Ordnung ist. Aber ich empfinde, es ist nicht in Ordnung. Und das ist der in uns wohnende Heilige Geist. Der lässt dich von vornherein spüren, da läuft was nicht. Ich habe ja zur Begleitung bei der Bahn gearbeitet und gehe durch den Zug, weiß nicht, wo ich herkam, Frankfurt oder was immer. Und da sitzt ein junges Paar mit aufgeschlagener Bibel im Abteil. Und dann habe ich gefragt, oh, Sie lesen die Bibel, ich komme gleich mal wieder, er hat mich interessiert. Und dann habe ich gefragt, als erstes fragte ich die immer, wo gehen Sie denn hin, Glaubensgerichtung? Und damals wusste ich nicht, um was es da ging. Und dann sagt sie, ja, wir gehören zur christlichen Wissenschaft. Und da sage ich, oh, sage ich, davon habe ich noch nichts gehört. Und dann habe ich angefangen so abzufragen. Jesus, so biblische Wahrheiten, und dann ging man nick, und habe ich gedacht, dann sage ich auf einmal so aus der Spontanität des Augenblicks heraus, ich sage, wissen Sie was? Was Sie bisher gesagt haben, kann ich bejahen. Aber irgendetwas trennt uns geistlich fundamental. Und die gucken mich an, ich sage, ich merke das. Und das war zunächst richtig. So, und dann war ich mit Jesus durch. Und dann kamen wir zum Teufel. Und dann war Feierabend. Die lernen das ja, dass es in ihrer Personifizierung den Teufel nicht gibt. Ich sage, was war mit Jesus in der Wüste? Ja, der hatte Hunger, Durst, hat er sich da was zu eine Person zurecht fantasiert und so. Und dann sage ich, sehen Sie, jetzt weiß ich, was uns fundamental trennt. Aber ich hätte es dir nicht vorher sagen können. Amando, warum hast du ein komisches Gefühl? Ich spüre im Geist. Und deswegen habe ich großes Vertrauen zu dem Heiligen Geist. Auch bei der Vielfalt dessen, sobald du dich unwohl fühlst, aber nicht nachvollziehbar es begründen kannst, aber in dir innen widersteht was, dann folge dem und halte dich nicht für doof oder unwissend oder irgendwie mit Verstand her nicht klug genug, das zu verstehen, sondern vertraue auf diesen Warnimpuls. Es hört sich gut an, sag ich immer, aber dadurch ist es nicht richtig. Und jetzt heißt es, in Esra 5, Vers 1, damals traten Haggai, der Prophet, und Sachara, der Sohn von Iddo, als Propheten auf. Was taten sie? Sie ermutigten die Juden in Judäa und Jerusalem im Auftrag des Gottes Israels, der sie zu seinem Eigentum erklärt hatte. Da nahm Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadakas, den Tempelbau wieder auf, und die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Ich sag mal ganz salopp, die haben nicht die Steine geklopft, die haben nicht die Steine geschleppt, sie haben vom Herrn Inspiration empfangen, um denen zu dienen, die dort die Arbeit gemacht haben. Als die Propheten kamen, sprachen sie hinein, machten den Menschen Mut, dass sie die Aufnahmen, ich sag's mal, und anfingen zu bauen. Ich glaube an die Kraft des prophetischen Wortes, die Menschen aufnimmt und aufstehen lässt, wo alles so niedergebrannt ist, so schwer ist, niedergeschlagen, und sagt, komm, fang an, mach hin, ich bin mit dir. Das ist der Auftrag der Propheten. Apostelgeschichte 15, Vers 32. Judas und Silas, die selbst Propheten waren, sprachen lange mit den Brüdern und Schwestern, machten ihnen weiter Mut und entmutigten sie oder machten ihnen Ängste. Da steht, und stärkten sie. Prophetisches Wort ist der Stärkung. Für mich ist Jesus das Vorbild. Mit Zachäus auf dem Baum war, der Zöllner. Glaub ja nicht, dass Jesus gesagt hat, ich sehe immer hier unten die gleichen Gesichter, ich hebe mein Haupt zum Vater zu gucken. Der Heilige Geist hat gesagt, guck mal, da oben sitzt einer. ruft ihn mal runter. Und alles Volk da, die sich für besser hielten, die regten sich auf und sagten, der Zöllner, weißt du, wie kann er mit so einem da? Da weiß doch jeder, wie die arbeiten. Und er kehrt bei ihm zum Haus ein und die redet miteinander. Und am Ende sagt er, ja, das wird wohl besser sein. Ich erstatte und gebe zurück. Aber Jesus ist nicht gekommen, hat ihn vor die Menge gestellt und sagt, du böser Wirt, ich reiß dich jetzt mal zusammen. Und wenn du nicht das wieder gut machst, was du schlecht, dann werde ich dir aus. Er hat gesagt, komm, lass uns mal hin. Lass uns mal tun. Und die Frau im Jakobsbrunnen. Und sagt Jesus, das Wasser, was du hier schöpfst, du wirst immer dürsten. Was du brauchst, liegt in der Tiefe der Seele, wonach du dürstest. Und dann sagt er, hol mal deinen Mann. Sagt Jesus, ich weiß, das ist schon der fünfte. Ja, das ist nicht gut, ne? Und die Jünger wundern sich auch, mit was er da redet für eine Frau. Interessant. Die Jünger waren so täglich mit Jesus zusammen und verstanden nur 50% von dem, was er war und was er sagte. Ist euch das aufgefallen? Also versucht ihr erst nicht klüger zu sein als die Jünger. Und jetzt geht das in den Vers weiter, in den Kapitel. Ich mache das jetzt aus dem Gedächtnis. Und sie gingen zurück ins Dorf und sagten, ihn müsst ihr hören. Er hat gesagt, wie es um mir steht. Was hat sie gemacht? Sie hat den Propheten als positiv aufgenommen. Da war keine Anklage, kein Entblößen, kein Heruntermachen, sondern Jesus kam und sagt, hey, du hast ein Problem. Nicht als Anklage, sondern als Feststellung. Ich kann dir helfen. Und dann hat er ihr den Weg aufgemacht und getan. Das ist prophetische Absicht Gottes. Manche denken so, Propheten, wenn das ja ein Auftrag ist, die kommen auf dich zu und sagen, wenn du so weitermachst, ich spüre schon die Feuerflammen der Hölle, die emporlodern. Gott sagt, ich ermutige, erbaue und tröste. Gott gibt neue Orientierung. Er richtet aus neu durch sein Wort. Prophetische Worte richten nicht hin, sondern sie richten auf. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und viele empfinden das so, als wenn die runtermachen und hinrichten. Und es heißt hier, Vers 33 bis 34, sie blieben noch einige Zeit dort. Ich hoffe, das geschieht heute auch nach Möglichkeit. Dann wurden sie von der Gemeinde herzlich verabschiedet, um nach Jerusalem zurückzukehren. Interessant. Manche machen vorher, wenn man sagt, du bist willkommen und klatscht. Ich sage, boah, am Ende steht in der Bibel. Erstmal am Ende wird verabschiedet. Und was ja auch hier deutlich wird, es waren Reisende. Propheten sind Reisende. Selten, dass sie stationär in ihrer Gemeinde vorwiegend oder da sind und dienen gemeintlich. Und wer kommt, der kriegt und nicht. Und sonst, die Propheten, sie gingen. Sie sind in Bewegung. Sie lassen sich von Herrn hinführen und leiten. Und jetzt kommen wir wieder zu der Situation. Ein Prophet kann noch so gesalbt sein, noch so viel göttliche Autorität haben. Wenn die Gemeindetüren sich nicht öffnen, macht Gott zu. Macht man Gott gegenüber zu. Nicht gegenüber Propheten, sondern Gott gegenüber zu. Sondern sie kommen und gehen. Und jetzt haben wir auch wieder ein ganz wesentlicher Punkt. Aufgabe von Propheten ist es nicht, die Prophetie in Wirklichkeit zu bringen oder dich zu begleiten. Propheten legen das Wort ab und dann gehen sie, das ist biblisch. Und sie bleiben nicht sozusagen ihren Erfolg zu sichten. Und jetzt kommt Galater 5, Vers 22 und 23. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und dann sage ich immer, wenn das heißt, der Geist Gottes lässt hervorkommen. Und dann sage ich, wer wirklich vom Herzen Gottes her prophetisch ist, der hinterlässt bei denen, die er dort prophetisch hat dienen dürfen, irgendetwas von dem, was mit Galater 5 in Übereinstimmung kommt. Weil der Heilige Geist sich nicht widerspricht und nicht widersprüchlich sein kann. Irgendetwas von denen, was hier, vielleicht nicht alles, aber Teile und vielleicht nur eins, kommt mit hinein in die prophetische Wirkung des Heiligen Geistes und löst das aus, was Galater 5 deutlich macht. Vielleicht brauchst du Gutes, Liebe, Freude, Frieden, irgendwas Geduld. Und Gott kommt und sagt, durch sein prophetisches Wort erzeugt er durch den Heiligen Geist Früchte von Galater 5. Ich sage mal, wenn einer Prophetie, die du liest, die du hörst und die du empfängst, nicht eine gewisse in dich seiende Übereinstimmung nach Galater 5 erweckt wird, schmeiß den Papierkorb, dann hat Gott nicht geredet. Und wenn du nach einer Prophetie bedrückt davon dannen ziehst, als du vor der Prophetie warst, werf sie in den Papierkorb. Viele Christen laufen Leuten nach. Wenn ich das höre und höre, da geht in mir der prophetische Geist hoch. Ich habe mich auch mal versucht zu zügeln. Aber Rolf wird das nachvollziehen können. Wir beide sind so. Wir können uns einfach nicht zügeln. Wir wollen immer noch wissen, was ist in der Szene los. So ganz können wir uns dem nicht frei machen. Und dann liest du das, da geht bei mir was hoch. Da werde ich zornig, das ist ein geistlicher Zorn. Auf einmal denke ich mir, das kann doch nicht angehen. Wer das liest, der muss ja zusammenzucken. Das kann es doch nicht sein. Wenn du nach einem Wort, ich sage auch nach einer Predigt, wenn nach einer Predigt aus dem Gottesdienst mindestens genauso belastet rausgehst, wie er reingekommen ist, oder noch belasteter wird, schmeiß die Predigt in den Papierkorb. Weil Gott nicht des Geist Gottes, des Wesens entspricht. Er ist nicht gekommen. Es heißt hier folgende, Matthäus 11, Vers 28. Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Das ist schon mal schön. Wenn du jemanden hast, der es schon mal wegnimmt. Ich quäle euch nicht und sehe nie auf niemand herab. Stellt auch unter meine Leitung, lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Und jetzt kommt Vers 30. Deswegen weiß ich immer nicht, warum so eine Affinität gegen Prophetie ist. Und dann, ja, wer weiß, was die Leute denn... Einer schrieb mir mal, Armando, eine vierseitige E-Mail. Also vier darunter. Das ist schon viel. Armando, wenn du prophezeist, dann ist das so absolut. Und die Leute haben da gar keine Möglichkeit mehr, was anderes zu entscheiden. Oder ich sag mal, das Schicksal ist gesprochen. Ich sag, du hast keine Ahnung von Prophetie und davon sehr viel. Das ist nicht das, was Prophetie ausmacht. Das ist es nicht. Da entsteht kein Druck. Kein Muss. Ich habe Menschen getroffen und ich verstehe das nachzuvollziehen. Deswegen brauchen wir auch die Lehre über Prophetie, um das auch verstehen zu können. Die kommen zu mir und sagen, Armando, was ist? Ich habe die Prophetie nicht, ich habe da mich anders entschieden. Ich sage, kein Problem. Das hat Gott einkalkuliert. Lehn dich zurück. Ja, ich bin in doch ganz anderen Weg. Und so, entspann dich. Das heißt nicht, dass die Prophetie nicht wieder werden kann. Dann sagt Gott, okay, dann im Moment nicht. Aber deswegen verlierst du nicht dein Heil und deine Erlösung. Manche haben so ein Gefühl, wenn sie das Gottesreden dann ignorieren, möglicherweise, oder nicht umsetzen, dass sie damit auch gleich Kandidat für die Verlorenheit sind. Nein. Die Erlösung bleibt. Die Errettung bleibt, der Glaube bleibt, allein durch Christus gerettet und geglaubt. Wer da glaubt, der ist gerettet. Punkt, fertig. Ich halte auch nichts für, können Christen wieder verloren gehen oder was auch immer, was da alles theologisiert wird. Also hätte ich einen Glaube an einen schwachen Gott und dann wäre Golgatha auch nur ein schwacher Moment gewesen. Ich glaube, wer bewusst bei Christus bleiben will, ich sage nicht, dass ihm das so gelingt, wie er es möchte, das Glauben leben. Aber wer sagt, mit Ach und Krach dem Lammendach. Aber ich bleibe bei Jesus. Der geht nicht verloren. Da wäre ich ein schwacher Gott. Was war das für ein Gefühl? Wenn ich das Gefühl haben müsste, ich könnte in einem Augenblick des Versagen, was auch immer, oder der was ist das für ein Gefühl? Ich könnte mir nicht sicher sein, wenn ich sterbe, bei Christus zu sein. Und ich könnte nicht sicher sein, wenn ich wiederkomme, dann Rückung, sprechen wir jetzt mal, dann dabei zu sein. Was ist das für ein Glaubensleben? Wie lange willst du das durchhalten? Wie willst du mit umgehen damit? Gerettet aus Glauben. Und das ist vollkommen. Und wer sagt, ich bleibe bei Jesus. Ich will ihn behalten. Mir gelingt nicht alles. Ja, ich weiß, ich muss mich dem unter ein Wort stellen. Dann fällt man beim Lesen des Wortes wieder auf, welchen Mangel man hat, welche Unvollkommenheit. Also, du weißt, was ich dann immer gerne sage, du kannst dich noch so viel anstrengen, so richtig edel zu werden. Na, im Vergleich zu anderen bist du vielleicht schon bei, ich sage, gekommen, ja. So manche anderen Geschwister anguckst, ne? Du weißt, du hast schon allerhand geschafft, edler zu werden im Glauben, eine Nachfolge. Aber spätestens an Jesus wirst du scheitern. Also probiere gar nicht erst, sei du, der du bist. Einmal errettet, immer gerettet. Das Ablehnen und Zurückgehen ist was anderes. Aber wenn ich sage, ich bleibe, viele Christen haben große Sorge. Ich erinnere mich noch an einen Vorgang, wenn man es so sagen kann, Vorgang in Hamburg. Ich hatte so immer, die Situation ist jetzt auch gelegentlich meistens etwas anders, aber da war das so, wenn in der Segnungsteil der Gemeinde war, da habe ich mich hingesetzt und die Geschwister haben gedient, also gesegnet und so gebetet. Und ich habe immer auf Impulse des Heiligen Geistes gewartet. Und bin ich aufgestanden, nicht um die anderen da reinzukrätschen und ihnen da was vorzumachen, sondern die haben es auch verstanden. Die wussten genau, wenn ich kam, da kommt jetzt was. So. Und dann habe ich prophetisch gedient. Und dann bin ich wieder hingesetzt und wieder gewartet. Und während ich jemanden im Fokus hatte, auf dem Weg zu dieser Person, kniet je eine junge Frau, Schwester, junges Mädchen auf jeden Fall, kniet so auf den Stufen nieder, so im Gebet. Und während ich so in meinem Elan, den ich habe, im Tempo, keine Zeit verpassen, jede Zeit nutzen, komme an ihr vorbei und das so, als wenn jemand, ich sag's mal sinnbildlich, ja, als wenn jemand meine Hand greift, rauflegt, nicht dieses, und ich lege auf und sag auf einmal, wenn Jesus wiederkommt, du bist immer dabei. Und dann fängt die an zu schreien und zu weinen und bricht zusammen. Das war in ihrem Herzen nicht gewurzelt, nicht geankert. Da war eine Unsicherheit. Das ist die Kraft des prophetischen Wortes. Hineinzukommen und sagen, ich gebe dir Sicherheit. Du weißt es vielleicht vom Kopf her. Du wirst ja auch sagen, ja, von der Bibel her, die verstehe ich. Ich glaube, was da steht. Aber dann kommt das plötzlich. Die Saat des Zweifels. Der inneren Unruhe. Wird das reichen am Ende? So wie manche Menschen dann, auch so gerade Gläubige, so am Ende ihres für die Erde gehen müssen, diese Zweifel, hat es gereicht, bin ich mit Gott auch im Rein und so weiter. Das beginnt dann. Und auch jedem Christen ist es anheim, manchmal zu denken, oh, ich merke nichts, spüre nichts, und du bist erstmal mit Jesus noch und jetzt habe ich wieder und kann ich nochmal Erlösung, nochmal bekehren und so. Und überleg mal, das sage ich immer zum Trost, du hast vielleicht Empfindungen, Gedanken, Dinge in deinem Leben, von denen du sagst, oh. Ich sage immer, sei getröstet. Mindestens ein Christ auf dieser Erde tickt ähnlich und gleich wie du auch. Das ist doch schon zu wissen, wenn du nicht weißt, du bist nicht alleine mit dem, was du bist. Ja. So sind wir. Und deswegen brauchen wir eine feste Verankerung in Jesus Christus. Und jetzt geht es hier weiter. Was ich anordne, nicht ich, sondern sagt Jesus, ja. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, was ist keine Last. Wir können Leute belasten, und ich spreche das auch gerne an, es gibt Leute, die brauchen nach einem Seelsorgegespräch Seelsorge. Weil die Art und Weise, nicht aus der Liebe Gottes, nicht aus dem Geist Gottes, sondern was auch immer, ihnen auferlegt wurde. Und sie kommen schwerer belastet raus, als sie reingegangen sind. Jesus sagt, wo ich bin, wo ich rede, wo ich gegenwärtig bin, da hast du keinen Druck der Last, sondern es ist entlastend, es ist freisetzend, es ist wohltuend. Und viele Christen hören so vieles. Es langt immer nicht. Ich kann nur sagen, aus der Perspektive, wo ich habe ja in einem, ich sag mal, mehr Predigten gehört und konsumiert, als dass ich selber gepredigt habe. Ich kann nur feststellen, wenn ich bis heute reinhöre, es hat nie gereicht. Immer fehlt was. Mach was, tu mal, streng dich an. Wisst ihr, was ich sage? Keiner weiß besser, mich zu verändern, als Jesus selber. Besser als manchmal durch Jesus sich verändern zu lassen, als durch Menschenhände. Das ist immer sehr subjektiv. Der eine gefällt das so, der andere hat eine Lebensform so. Ich bin noch groß geworden, fand ich ganz interessant. Seinerzeit war das Fernsehen noch verpönt. Da galt es noch als Teufelswerk. Und Reinhard Bonke, der meinen Opa damals beerdigt hat, da kriegte denn meine Mutter aus der Erbmasse ein Fernseher und dann sagt Reinhard, oh, Teufelzeug, muss weg. Bin noch groß geworden in der Haltung meiner pfingstlichen Geschwister, ich war ja zu jung, ich konnte das ja gar nicht richtig. Da wurde die Klappe zugemacht, wenn der Pastor oder Besuch kam, weil keiner sollte sehen, dass der Fernseher im Schrank stand. Und später hat er selbst das Medium genutzt. Und ich sage mal Folgendes, da habe ich eins gelernt, wie schnell sich manche Dinge ändern, wenn das eigene Hemd brennt, sage ich immer. Die sonst moralisch den Finger gehoben haben, wenn sie dann plötzlich ihre Ehe, was auch immer da aus den Gründen sind, das ist halt so, es passiert, Wir werden da um Gnade bitten, Ehe halten, Ehe kommt auch auseinander, gehen auch unter Christen. Und dann sind sie die Ersten, die dabei sind und sagen, ja, das muss man verstehen. Und, aber vorher haben sie viele heruntergemacht. Ich glaube, dass viele, ich komme aus der Generation, muss ich sagen, die damals diese Enge und Strenge der Theologie kennengelernt hat, war alles böse, alles irgendwie alles böse. Alles, nur eine Flasche Bier angucken, war böse oder was weiß ich. Ich glaube, dass viele junge Christen, und ich weiß aus dem Umfeld, wo ich komme, mit großer Sorge oder mit großer innerer Not habe ich verfolgen dürfen. Bewusster wurde mir das später im Alter, ja. Anfänglich als junger Mensch ja nicht. Wie viele von denen davongelaufen sind im Glauben, weil dieser Umgang, dieses Raufhauen, Runtermachen, nicht erklären. Ich lese Stellen heute aus der Bibel, die damals, die alles so moralisierend unterwegs waren, selber für sich nicht genommen haben oder das einfach beiseite gewischt haben. Ich glaube, wir müssen, ich spreche nicht von einer falschen Toleranz, der Liberalität, der Theologie oder was auch immer, sondern ich glaube an der Weite des Herzens. Leider sind die Dinge des Lebens nicht mit Schwarz-Weiß zu erklären und zu machen, auch nicht in der Christenheit. Es gibt Dinge, da musst du am Ende nur sagen, der Gnade Gottes anbefohlen. Nicht wir richten, sondern Gott richtet am Ende der Tage. Wir können manche Dinge anders machen und wollen, aber vielleicht, ich sage das ganz bewusst immer zu Christen, weil viele so bedrückt sind, niedergeschlagen, sie vergleichen sich mit anderen, sie hören viele Dinge. Du hast Probleme, weil du nicht richtig Gott folgst, nicht treu bist, dies und jenes nicht machst. Ich habe eine andere Botschaft. Ich kann nur sagen, ich stehe nicht hier, weil ich das richtig mache, wie andere theologisch mir das gesagt haben, wenn ich machen soll. Sondern er kam mit seiner Gnade. Er kam in die dunkelste Sekunde meines Lebens, kam Jesus hinein. Er hat mich gerettet. Ich habe nicht schreien können. Meine Seele konnte nicht mehr schreien. Und keiner war da. Keiner konnte für mich beten, keiner wusste meine Situation. Und er kam, ich sage sprichwörtlich, die Hand. Die Licht brachte in eine tiefe Dunkelheit. Das ist mein Jesus, den verkünde ich Land auf. Wenn du einen Gerichtsgott hören willst, dann musst du jemand anders gehen. Ich verkünde einen Gott der Gnade, der Wiederherstellung. Und ich sage immer zu denen, die in den Familien ihre Nöte empfinden, für ihren Angehörigen, für Ehemann, Kinder, was weiß ich, für die Verwandtschaft und große Not auf ihren Herzen tragen und sagen, ich weiß nicht weiter. Ich wünschte, die Person würde Jesus annehmen. Da habe ich eine gute Botschaft für dich. Viel mehr als du hat Gott das Interesse an der Lösung und der Rettung der Person. Und solange Leben und Odem in jemandem ist, kannst du hoffen, glauben und vertrauen. Gott ist der Wirken und Handeln. Ich sage manchen Dingen mal zu den Leuten, das ist ja lieb gemeint, ich bin noch aufgewachsen. Ich fand das im Nachhinein, ich fand das auch in dem Moment unpassend. Wenn dann eine ungläubige Verwandtschaft saß, dann wurde erstmal die Bibel aufgeschlagen, da wurde erstmal eine halbe Stunde, Kaffee wurde schon kalt in der Kanne, wurde erstmal erklärt, was notwendig ist. Falscher Weg. Ich glaube an die Inspiration des Heiligen Geistes, das ist Augenblick. Da erreichst du die, die Gott auch erreichen will. Ich wünsche mir mal, auch für dich, sage ich, eine große befreiende Botschaft. Gott kümmert sich mehr um deine Angehörigen, als du jemals kannst. Ich habe dir folgende Botschaft dir zu sagen, den es betrifft heute hier. Bete für sie und segne sie. Manchmal müssen wir auch loslassen können. Menschen können auch Menschen binden. Und dann musst du sagen, Herr, mach mal. Ich bin gerne dein Sprachrohr, aber mach mal. Lass Gott Raum, damit die Dinge zustande kommen. Und es heißt weiter, Philipper 2 sagt, der Weg, den Christus ging, als Maßstab für das Leben der Christen. Bei euch gibt es das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Da mach mich vollends glücklich und hab alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Und jetzt ist Vers 5. Wo ich immer sagte, ich habe es ja heute schon einige Male deutlich gemacht. Maßstab ist für mich Jesus. Ich erreiche ihn nicht und was weiß ich, was ist. Aber Maßstab seines Handelns im Dienst ist Vorbild, wie die Dienste auszusehen haben. Da heißt es nämlich erst Vers 5. Philipper 2, Vers 5. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und wenn du dann die Bibel durchliest, wie bin ich da drauf gekommen? Ich hatte schwere Fragen an mich selbst. Erstmal kam die prophetische Berufung, die ich mir nicht gesucht habe. Es wurde mir gegeben. Ich halte es wie 1. Korinther 12 und Römer 12, der Heilige Geist teilt zu, teilt aus, der gibt. Christen haben ein Problem. Sie meinen immer, sie wüssten, was sie bräuchten und wie gut sie in den und dem Bereich wären. Nur keiner weiß so gut wie Gott, wo du wirklich drin leben und tun kannst. Deswegen sage ich immer gerade zu denen, die so Seminare anbieten, komm her und dann kommst du mit nichts und gehst prophetisch raus oder mit Heilung oder was auch immer. Lerne heilen wie Jesus, der dreht mich schon alles. Oder wachse in der Prophetie oder Mentoring und Turning und was es da alles gibt. Und wachse, ich wüsste ja, manche sagen, ja schon, vielleicht werfe ich das jetzt mal ein. Wann ist jemand ein Prophet? Eine immer wiederkehrende Frage. So, und dann gibt es da so Leute, ne? Kann man ja alles nachlesen im Internet, unter anderem so mit 4 Abstufungen, ne? Was denn jemand Prophet ist. Ab welchem Punkt? Dann liest du da einfache Weissagung, was immer, da kommt ein bisschen mehr dazu. So, ich sage so, der Gipfel wäre dann, ich könnte dir deinen Namen sagen und ich könnte beschreiben, wo du zu Hause wohnst. Ich sage es mal ein bisschen krass. Dann ist ein Prophet, ja. Jack Deere, Mike Bickelweiß, als ich Kansas City Prophetenbewegung war. So war das. Leider Gottes haben die sich zerschlagen. Ein großes Problem, wenn die Leute nicht bei dem bleiben, was ihre Berufung und Salbung ist, sondern meinen, sie müssen was anders machen. Ist total in die Kurze gegangen. Das war mir damals schon klar. Jeder hat gedacht, jetzt wird die ganze Welt und Europa und Deutschland so mit Propheten überschwemmt. War ja große Aufruhr in den 80ern. Kansas City Propheten und dann geht es hier richtig los. Ich sage, Leute, entspannt euch. So, und die hatten ja nur nichts anderes dort, zu der Zeit in den 80ern, Propheten, Prophetie, und da ging es nur prophetisches Dienen. Und da hat man festgestellt, jetzt kommt zu, also ich rede jetzt von denen, die das rund um die Uhr gemacht haben, also auch gestandene Theologen, und derer, die dort angestellt waren oder gewohnt haben und denen die Leute gedient haben, die kamen ja von was, wo ich her und so weiter. Wie auch immer. Und dann schreibt der Mike Bickel in dem Buch Profil oder Profilneurose, da schreibt er, eine Trefferquote von 80% ist ein Prophet. Das kannst du halten, wie du das willst. Wann ist jemand ein Prophet? Ich sage, ich halte von all diesen Dingen nichts. Ich weiß, dass ich mich abseits halte von denen, die, deswegen bin ich auch alleine unterwegs. Ich gehöre kein Team an. Ich bin mal irgendwo anfänglich bei so Gruppen, bei prophetischen Gruppentreffen teilgenommen. Aber ich habe gemerkt, ich bin vollkommen fehl am Platze. Es fängt schon mit der Theologie an, mit der Vorgehensweise, mit der Art und Weise, auch mit Sichtweise zur Prophetie. Da mache ich muss mich nicht verbiegen, ich habe keine Lust zu. Da habe ich gesagt, mach euren Ding, ich mache da nicht mit. Ich sehe da viele Dinge anders. So, und dann gibt es denn diese Abstufungen, die den Leuten beigebracht werden, wann du prophetisch bist, wann es nur eine Weissagung ist. Also ich glaube an die prophetische Inspiration und Freisetzung des Heiligen Geistes. Du bekommst die Salbung der Prophetie und dann bist du prophetisch. Ob du nun sagst, der Herr liebt dich oder pass auf, bau nicht dein Haus auf dem Grundstück, das ist verseucht, da wirst du in 10 Jahren sowieso wieder runter müssen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, die Spannung. Für mich gibt es nur eine prophetische Salbung und Berufung. Und die deckt alles ab. Das kann manchmal nur das banale Wort sein, was dann, ja, ich habe es ja schon erwähnt, jeder sagen kann, tut aber nicht. Also. Oder das Wort, wo er sagt, hey, oh wei, das ist für mich prophetisch. Ich glaube an eine prophetische Fertigstellung durch den Heiligen Geist. Aber was jetzt hineinkommt, ist das Reifen. Das Wachsen, das Verstehen. Anfänglich, als Gott mich in das Prophetische rief, da kam es über mich. Ich habe jetzt nicht den, ich sage nicht, ich bin den Lobpreis unterbrochen, aber es war eine kurze Übergangspause war, dann rauschte das aus mich raus. Kam ein Ältester, werde ich nicht vergessen, sagt zu mir, Amando, nächstes Mal, wenn du wieder was hast, dann kommst du nach vorne, nimmst das Mikro, damit auch alle das mitkriegen. Da habe ich nur gedacht, oh, da wirst du dich wundern, ich kippe ja auch vorne um. Also Mikro, ich und Mikro halten und so, und schon was sagen. Ich sage, bin ich vorne, habe ich alles vergessen, wie peinlich. So, aber das kam raus. So, und irgendwann entwickelt sich, wurde ich reifer. Auf einmal schaue ich nicht, weil ich guckte, wie geht der Gottesdienst mit? Ja, ich meine, wie gehen die Leute mit? Sind ja auch alle dabei. Aber irgendwie, das wirkte vielleicht so äußern so. Aber es war auf einmal, wie hast du, ich saß immer vorne so, und auf einmal fange ich an, so irgendwie so mich zu drehen. Und guckte so in die Menge rein. Und auf einmal, wuff, dat, 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 dat. Und dann bin ich aufgestanden, ich sage, ich habe ein Wort für dich, ich habe ein Wort für dich und so weiter. Und anfänglich bekam ich das komplette Wort. Und später bekam ich nur ein Wort über das Leben eines Menschen. Da sage ich ein Wort. Ich sage, über dein Leben sehe ich das Wort und kann die Auslegung. Und dann lernte ich damit umzugehen, versteht ihr? Der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Das sagt nichts anderes, nicht darüber aus, dass ich den Heiligen Geist prophetisch nutze, wie ich es möchte. Sondern ich bekomme und wege ab, wie komme ich da rein? Also jetzt nicht plötzlich die Predigt unterbrechen oder irgendwelche Stupsis. Sondern einfach wissen, jetzt ist der Zeitpunkt. Oder die Dinge reifen mit der Zeit. Manche Dinge sind ja auch die prophetische Autorität so stark, die über mich kommt, dass ich ohne lange nachzudenken loslege. Und dann wieder kommt es, dass die prophetische Gabe reift. Ich schaue in den Raum und ich merke, da baut sich was auf. Aber ich kann auch nicht sagen, wie. Aber es tut sich was. Ich kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt los. Aber ich spüre, es geht los. Versteht ihr, was ich meine? Und das lernst du dann mit der Zeit. Aber die prophetische Salbung, also die Freisetzung in der Prophetie, die war da, hundertprozentig. Deswegen gibt es aus meiner Sicht keine Abstufung, wo jemand sich zuordnen kann, ist er nur prophetisch begabt, liegt er im niedrigsten Bereich, so machen die das ja, Weissagung, das ist also ganz unerhört. Und dann, oder liegt das so im prophetischen Bereich, also ein bisschen mehr als Weissagung, aber auch nicht Prophet. Und ist er denn endlich mal Prophet, wenn er sagen kann, was in deinem Pass steht oder sowas. Großer Nonsens, wird aber gemacht und die Leute kommen durcheinander. Ich glaube an die Freisetzung. So sehe ich das und so tun wir das. Und jetzt heißt es, möchte ich noch was, ich sag mal, was mich so berührt hier ist folgendes, 1. Korinther 14. Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisung zu verkündigen. Wieder an die Gemeinde gerichtet, nicht an die Welt. Warum steht hier, von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisung zu verkündigen? Weil das nicht, wie sag ich's mal, nicht so lebte, nicht so gegenwärtig war. Das heißt, Leute, bringt das mit hinein, lasst das mit hinein, tut damit Umgang. Denn es ist eindeutig, wünscht euch die Fähigkeit. Und offensichtlich bei den Korinthern, es gibt ja verschiedene Deutungen der Auslegung, ich tendiere dazu, sie haben das einfach so, andere Elemente, die mussten im Gottesdienst sein, ja. Das muss sein. Also wir können doch hier nicht ohne was. Nein, das muss beachtet werden. Und das haben wir immer so. Aber das Prophetische, naja, wenn es Sonntag mal nicht ist und nächsten Sonntag auch nicht und einmal im Jahr, ja, aber irgendwie so. Sondern streckt euch danach aus, dass es euch geschenkt wird. Eine Vernachlässigung, die auch heute noch seine Gültigkeit hat. In 90% der Gemeinden, selbst die Gemeinden, die, ich bin ja bald Gottesdienst Teilhaber gewesen, da sage ich, ihr ruft nach dem Heiligen Geist, nach seiner Wirksamkeit, unser einer sitzt da und ne, bleib mal sitzen, passt jetzt nicht und kenne ihn nicht, das ist immer das Berühmte, ich kenne ihn nicht. Naja, muss man erstmal jemanden kennen, manchmal meinst du jemanden zu kennen und du kennst ihn trotzdem nicht. Also das mit dem Kennen ist immer so Sache. Du machst, und es wird da ausgestreckt und wir, Herr, berühre die Gemeinde, lass deinen Geist fallen. So und dann, nächster Punkt, nächster Absatz, kein Mut, keine Kühnheit, keine Entschlossenheit, keine Wagnis. Natürlich ist das ein Gehen auf dem Wasser, wenn du dich auf Prophetie einlässt. Da ist nie, ich sage, kann mir ganz sicher sein, sondern muss sagen, wir werden schauen, wie Gott das entwickelt und reift. Und jetzt geht das hier weiter im 1. Korinther 14. Wenn du prophetische Weisung empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. So, jetzt kommt es, dieser berühmte Punkt. Mir schrieb mal jemand, Amando, wenn du prophetisch dienst, bist du immer so nett und so freundlich in deinen Worten. Wo bleibt deine Ermahnung? Wenn mir das jemand sagt, dann gehen mir die Nackenhaare hoch. Das sagt mir schon etwas von einem falschen Verständnis Gottes, ein falsches Gottesbild. Oder sein Leben strengt. Manche, und das müssen wir, Ralf wird das auch wissen, Prediger stehen auch ein Stück ihrer Predigtpersönlichkeit. Und wenn einer streng mit sich selbst ist, ich sag mal, leistungsbezogen, ziemlich Dinge eng sieht oder sich wirklich, sag mal, wirklich anstrengt, heilig zu leben, dann haut das auch mal aus seiner Predigt durch. Er kann ja so einen Lebensstil haben. Dabei auch. Aber er soll das ein bisschen auseinanderhalten. Und dann schrieb er, wo bleibt deine Ermahnung? Ich sage, weißt du was, sage ich, lieber Bruder? Ich spreche von einer ermutigenden Ermahnung des Heiligen Geistes. Ich habe Situationen, da vertraue ich den Heiligen Geist. Ich sage euch das, wie das so ist. Da spüre ich, da kommt jetzt was. Und dann hast du das, und das kommt wieder zum Prophetischen, du hast das in der Hand deiner Formulierung. Ich las mal eine Publikation, ich saß ja auf dem evangelikalen Lager, so grammatisch, schlecht ausgedrückt, würde Gott nicht reden oder so ähnlich. Das war ja irgendwie grottenschlecht irgendwas. So, jetzt hat der Kritiker vergessen, wir sind nur Kanäle und Gefäße und es bleibt in der Wortgewalt. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Es bleibt in der Wortkraft und Gewalt des Empfängers, wie er formuliert. Er darf den Inhalt nicht verfälschen oder die Aussage irgendwie, was weiß ich, in eine ganz andere Richtung bringen. Aber wie er es formuliert, liegt in seiner Autorität. Und da ist das berühmte Geheimnis, das zu können. Ich habe Leuten gedient und die Hand aufgelegt und da wusste ich, was jetzt? Und dann sage ich, und das glaube ich, und danach die Reaktion hat es gezeigt, ich glaube, in dem Moment, wo der Zeitpunkt Gottes kommt, hineinzusprechen, und du stehst vor der Person, und du fängst an zu formulieren, dass die Mithörenden eigentlich gar nicht verstehen, wohin geht der Weg da, was ist denn das jetzt eigentlich Genaues. Aber der Heilige Geist nimmt die Worte bei dem Empfänger und setzt sie frei und um in dem Verstehen, das meint der Heilige Geist für dich damit. Das muss geändert werden. Das soll korrigiert werden. Das soll in Ordnung gebracht werden. Aber nicht, dass jeder sagen kann, oh, was für ein böser Bube, böse Frau. Man wäre froh, so ungefähr mein Judas, soll in meine Kasse, oh, gut, dass sich das prophetische Wort verhindert hat, dass hier noch Kassenwart bei uns wird. Der griff ja in die Kasse. So denken manche das. Und Gott kommt und sagt, hey, ich verstehe dich. Ich formuliere das und die Formulierung hast du, die Gewalt. Du kriegst die Info, die Botschaft. Und dann sprichst du das in deinen Worten aus, die dir gegeben ist. Manchmal haust du das so raus. Ich sehe keine Bilder, habe keine Träume, also habe so meine Probleme mit diesem ganzen Ding. Ich höre, wie jemand zu mir spricht, wie du auch kannst. Und das ist eine Stimme, das verstehst du. Und jetzt musst du aber anfangen, und das werde ich euch mal die Problematik erzählen. Manche Dinge schauen von der Ferne, ich war ja auch in dem Sinne Konsument. Wenn ich prophetische Leute gesehen habe, dann dachte ich, das ist eine einfache Sache. Ja? Du hast gesagt, so wie Hallo und Guten Morgen. Du bekommst die Inspiration des Heiligen Geistes und jetzt musst du anfangen zu filtern. Sind das deine Gedanken? Ist das Gottes Gedanken? Oder ist das vom Teufel? Das sind diese drei Dinge, die ablaufen. Das ist so, wie wenn du ein Radiogerät einschaltest und du hast noch keinen Sender richtig. Den drehst du und rauscht das und knackt das und irgendwann hast du von mir aus deinen Sender gefunden oder einen klaren Sender, den du auch gut empfangen kannst. Und dann hörst du und verstehst du. Und so ist das im Prophetischen. Ihr müsst euch das vorstellen. In der übernatürlichen Welt ist Bewegung. Und jetzt kommt das prophetische Reden. Und jetzt muss das durch diese Hemisphäre durch. Und dann hast du hier deinen Empfang. Und dann musst du sortieren. Sind das jetzt meine Gedanken? Ich kann, wie soll ich jetzt sagen, inzwischen sage ich mal, bin ich da etwas frei davon. Wenn ich zu Leuten hingegangen bin und empfange die Botschaft, denke ich auf die zu. Und dann jeder hat ja natürlich seine persönliche Ausstrahlung. Und dann kann der Mensch natürlich so seine Gedanken machen. Und dann bin ich auf Leute zugegangen und habe gedacht, also nach dem Äußeren zu urteilen, passt die Prophetie bei denen nicht rein. So war das. Und ich gucke auch überall. Wird egal nicht, aber was soll ich machen, ja? Und dann bin ich hin, habe gesprochen, so mit dem Gedanken da. Also wenn ich so mal hier und vielleicht mit anderen auch gedacht, also so schon mal hinguckst, so wenn du hingehst. Also der wird gar nicht so zu passen, zu Prophetie, wisst ihr? Passt irgendwie nicht zu der Person. Wir haben so ein Bild von uns selbst, auch von anderen. Ne? Sagt er, nee, das passt da irgendwie nicht rein. Na, inzwischen habe ich gelernt, dass das nicht das Maßstab sein kann, sondern dass es sehr wohl passt. Und da wir aufpassen müssen, unsere natürlichen Augen davon zu trennen, da passt das Wort rein in das Leben eines Menschen. Ein großes Problem übrigens entsteht immer auch dann, wenn Geschwister Zeuge werden von prophetischen Worten an Geschwistern, die man sich vielleicht auch meint, näher zu kennen. Und man hat sein Bild gezeichnet. Und jetzt kommt die Macht des prophetischen Wortes und du sagst dir, von dem, was da jetzt kommt, kann nichts hinhauen. So nach der Devise, wenn der Prophet wüsste, vor wem er steht, würde er so nicht prophezeien. Kommt oft vor. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausgeführt. Da schrieb mir der von dem Hauskreis, Armando, wir haben so eine Problemschwester und wir hatten jetzt ein mahnendes Wort des Herrn erhofft. So richtig so. Aber das war so lieblich. Das war so lieblich, schrieb er. Ja, sag ich hier mal zu, mein lieber Bruder. Wenn Gott gewollt hätte, in der Weise mit ihr zu reden, wie du es gerne gehabt hättest, hätte er es gemacht. Aber das wollte er nicht. Er hat in einer Weise mit ihr geredet, und ich stelle das mal so in den Raum, ja? So ist meine Sichtweise über die Jahre gekommen. Gott hat in einer Weise zu ihr geredet, das auch zur Veränderung wurde, aber in einer Weise, ich sage mal die Worte, ihr in einer Weise gedient haben, dass sie nicht herabgesetzt wurde, wisst ihr, was ich meine? Oder runtergemacht wurde. Jack Deere schreibt es folgendermaßen. Und er schreibt das in dem Bereich, er war überhaupt ein großer Wanderer, er war ein starker Evangelikaler, hat mit Gaben des Geistes, war nicht absolut völlig daneben. Also jede Publikation, die er schreiben konnte, war immer, gib ihm die Kante. Und dann hat er mit seiner Frau ein prophetisches Erleben in Kansas City. Und dann wurde seiner Frau gedient und dann sagt er, das war komisch, das stimmt ja auch noch. Und da habe ich gedacht, na gut, jeder kann mal einen Treffer zielen. Ne? Und dann kam der auf mich zu, da dieser Professor. Was soll ich denn? Und dann sagt er, das stimmt auch noch mit meiner Familie, mit meinem Vater. Also ich war völlig perplex, sagt er. Da war ich völlig neben der Spur. Und das hat ihn dazu gebracht, sich der Prophetie und den Gaben des Geistes zu öffnen. Und jetzt ist er ein ganz starker Verfechter der Geistesgaben. So kann das passieren. Gott bringt die Veränderung und die Haltung. Aber ich wollte ganz anders, vielleicht kommt der Gedanke gleich. Das habe ich mir selbst mich wieder ausgebrütet in den Gedanken, wo ich auf unterwegs war. Und Gott redet, aber nicht runterzumachen, sondern aufzurichten und zu geben und zu tun. Und jetzt habt ihr das Problem. Ach, jetzt habe ich ihn wieder, den Jack hier. Und er sagt Folgendes. Er sagt prophetisches, ich sage es jetzt mal, prophetische Menschen müssen reifen können. Das heißt, es bedarf viel Geduld auf Seite der prophetischen Leute, wie auch auf der Seite der Gemeindeleitung. Er sagt, das Bild, ihr müsst vorstellen, eine Kutsche. Die Pferde sind die Evangelisten und Propheten. Denen kannst du nicht flott genug vorangehen. Und dann hast du auf dem Kutscherbock der Lehrer, der immer die Züge und alles lehrt, und die, hinten noch die anderen. So, und jetzt geht es darum, damit die Kutsche nicht verunglückt, wenn die einen zu schnell sind, die Pferde, also vielleicht die Propheten, Evangelisten, nimmt die Gemeinde Schaden. Wenn jetzt der Kutscher aber so ein ganz, und lieber zurück, der kommt auch nicht voran, weißt du, was ich meine? Der bleibt die Kutsche irgendwann stehen und alle kommen nicht weiter. So hat er das beschrieben. Wir müssen Freiraum geben. Und jetzt kommt der Punkt, es bedarf großer Gnade auf beiden Seiten. Beide müssen lernen, zu reifen und zu wachsen, in einem Miteinander zu werden. Und jetzt kann man anfangen, und ich glaube, das gilt auch für viele andere Dinge in der Gemeinde Jesu. Er sagt Folgendes, wenn du deinen Kind oder deine Kinder kritisierst, ständig kritisierst, wenn sie mit Mangelnoten, nicht in allen Fächern, aber in einigen Fächern, Mangelnoten aufweisen. Und du kritisierst sie ständig wegen dieser Mangelnoten. Dann werden sie in den Noten, wo sie gut waren, auch schlecht werden. Du musst sagen, es ist noch nicht ausgereift, noch nicht gut, aber Ansätze sind da, mach weiter so. Betone das Positive und das Gute und mach sie nicht immer nieder. Und so ist es auch mit dem prophetischen Laufen und Lernen. Die Leute müssen sagen, ja, wir können daran reifen und lernen. Und nach einer gewissen Zeit hast du das auch drauf. Also nicht die Person, sondern die begleitenden Persönlichkeiten und die Gemeinde. Ist da jetzt was in der Substanz Brauchbares, wie jemand, der dann mal gesagt wird, mach doch mal hier so ein Predigtreihe oder Predigtabend oder Predigt mal oder so, manchmal macht man ja Gebetsabende, wo die standfesten Christen da sind, wo man da auch mal vielleicht in manchen Hauen weghauen kann. Und wir wollen mal gucken, ob du vielleicht auch zur Wortverkündigung reichst. So bin ich übrigens reingekommen in das Ganze. Ich hatte ja heute Vormittag schon drüber gesprochen, wo ein Bruder zu mir sagte, allein zu prophezeien wirst du nicht eingeladen, du musst auch predigen. Ich habe gesagt, das kriege ich hin. Ich habe mich richtig eingeschätzt. Aber das ist ja so ein Unterschied. Deine Einschätzung muss nicht Gottes Einschätzung sein. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Bei Abraham und Sarah. Du wirst ein Kind gebären. Was sagt Abraham? Abraham, wir reden von Abraham, nicht von uns beiden hier. Sarahs Leib ist erstorben und ich bin schon so alt. Und sagt Gott nicht, da predige ich immer gerne drüber. Und dann sagt Gott nicht, oh wei, Abraham. Jetzt, wo ich mit dir persönlich treffe, oh Mann, so alt bist du schon geworden? Ja, du musst dir mal vorstellen, die ganze Welt unter Kontrolle zu halten, da kann ich hier und ja jeden Tag nicht jeden angucken. Also ich stelle fest, vom Äußeren her, Abraham, du bist alt, das ist, ne? Und Sarah, Leib erstorben, also hör zu, da hast du recht, du hast recht mit deiner Aussage, nichts ist mehr möglich, da muss ich mir ein junges Paar suchen, wo das passt. Und Abraham und Sarah lachte im Zelt, sollte mir noch gebären. Wisst ihr, was das war? Was stand am Anfang? Wir reden Gott, der prophetisch kam. Das war eine prophetische Gottesbegegnung. Also viele sagen, Rolf kann ja erzählen, was er will, und wir anderen auch hier. Aber wenn Gott, dann zucke ich unter Blech. Ja. Da würdest du genau sagen, ich weiß nicht, Gott. Hast nicht alles überblickt in meinem Leben. Ich schreibe mal kurz mal hin, was du brauchst, wissen musst. Und dann sagt Gott nicht, tut mir leid, jetzt wo ich das höre und mir das noch ein bisschen bildlich vorstelle, ich suche mir ein anderes Paar. Dreht sich um und sagt, noch schöne Tage, auch unter den Umständen. Wisst ihr, was Gott dem Abraham und Sarah zur Antwort gibt? Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und jetzt komme ich wieder rein in die Versammlung als Impulsgeber des Heiligen Geistes. Gott stellt etwas in den Raum für dich. Du schaust auf deine Möglichkeiten, deine Begrenzungen und vielleicht alles, was du schon probiert hast. Und du bist wirklich sprichwörtlich, da geht nichts mehr. Da fehlt es an alles. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Der Gott des Abraham und Sarah ist auch dein Gott. Und der hat die Botschaft für dich mitzunehmen. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und wisst ihr, warum Abraham und Sarah denn gebärte? Weil Abraham dem Wort letztlich doch vertraute. Er tat was. Wir müssen auch manchmal als Christen was tun, damit Gott weiter tut, ja? Das Kind wurde nicht übernatürlich geboren. Der Sohn der Verheißung, erst kam der Ismael, das lassen wir mit der Magd Sarah und so, ne? Übrigens, da ist auch ein Ding, ne? Da hatte Abraham diese Verheißung, so viel kannst du gar nicht zählen da oben am Sternenhimmel, dann sagt seine Frau, also die Magd und so, haben wir wenigstens halbwegs was gemacht. Halbwegs was auf den Weg gebracht. Und dann kam der Ismael, ein Konflikt, deswegen auch der Nahen und Osten Konflikt, das sind eigentlich Brüder miteinander und deswegen da unten. So, und dann sagt Gott nicht, du hast alles verbockt, versaut. Jetzt seh mal zu, wie du da mit deinem Ismael klarkommst. Ich suche mir nur gehorsame Leute aus. So wird ja auch viel gepredigt, wenn du Gott gehorsam bist. Aber wenn du einmal was verbockst, dann sei froh, wenn du noch mit Ach und Krach in den Himmel kommst. Und er kommt zu den beiden und sagt, hey, da geht los. Ja, sagt er. Und was stand am Anfang? Unglaube. Wisst ihr, durch Unglaube kann doch nichts entstehen, oder? Aber wisst ihr, was weiter passierte, warum das überhaupt so wurde mit dem Isaak? Weil Abraham und Sarah Glauben fassten und sagten, wir schauen mal nicht, was wir noch meinen, was geht, sondern wir lassen mal gucken, was Gott noch machen kann. Und das ist die Botschaft, die Gott dir heute mitgibt. Du sollst nicht darauf gucken, welche Möglichkeiten habe ich noch oder welche Möglichkeiten siehst du nicht mehr, sondern Gott hat eine Botschaft, wie auch immer das betrifft. Er stellt das in den Raum und will es dir heute mitgeben. Nicht, was machst du noch möglich, sondern er sagt, sollte Gott etwas noch möglich sein. Das ist das, was er für dich heute mitnehmen will. Vertrau ihm. Sag ihm das. Und wisst ihr was? Was das Schöne am Abraham Sarah ist, jetzt bin ich schon wieder fast raus hier wieder. Die Seiten sind grottenehrlich zu Gott. Wie Mose. Ich kann nicht. Such dir einen anderen. Das ist auch, du wartest schon auf jede Berufung, ne? Wie kann man eine Berufung Gottes ausschlagen? Das ist ja schlimm. Hast du eine Vision von Gott? Ich habe nie eine Vision gehabt. Ich sehe das alles sehr kritisch. Ich glaube an das Kommen der Reaktion des Heiligen Geistes. Und ich will das auch kurz in den Raum stellen, weil ich viel, viel Besorgnis sehe, wie was publiziert wird. Und Christen kommen unter Druck, unter Traurigkeit und sagen, ich kann noch nicht sagen, dass ich eine Berufung habe. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Gabe habe. Ich kann nicht sagen, dass ich weiß. Ja, sag ich, dann lehn dich zurück. Entspann dich. Gott kommt, wenn er was für dich hat, kommt er. Und er weiß, wo er dich zu suchen hat. Er weiß, wo er dich finden kann. Da brauchst du nicht hinterherlaufen. Und ich saß auf der Empore der Gemeinde. 1993, Mai 93. Weiß ich genauso gut wie mein Hochzeitstermin. Es gibt so Daten, die darf man einfach nicht vergessen. Und die Gemeinde, der Gottesdienst lief. Ich weiß gar nicht, warum es am Abend in der Predigt ging. Und der Gottesdienst war zu Ende. Und da kam der Segnungsteil, war immer so immer. Und wenn ich da oben sitze, kam plötzlich etwas über mich und dann kam mir in den Sinn, Amando, du hast doch mal eine Prophetie bekommen und später habe ich das nachvollziehen können, weil ich unter den Umständen, wo sie mir gegeben wurde, noch wusste, habe dann nachgefragt bei denen und die konnten sogar das Jahr noch nennen und das war 1975 bekam ich die Prophetie. Und im Mai 93 kam auf einmal, da war doch mal ein Wort des Herrn an dich, krass aus nix. Hab das nie vor Gott getragen, hab nicht ständig geschrieben. Hab gesagt, Herr, guck mal hier, was hier steht. Manche kommen ja und sagen, ich halte Gott sein Wort vor. Also muss Gott sein Wort nicht vorhalten. Wenn einer weiß, was er geschrieben hat, dann ist das Gott. Du hast vielleicht deine E-Mail von gestern schon längst vergessen, was du geschrieben hast. Aber Gott muss ich nicht sagen, ich muss sein Wort vorhalten. Wir sagen, du musst Gott sein Wort vorhalten. Bitte Verheilung, da steht geschrieben, du hast. Naja, ich brauche Gott nicht sagen, hier, was hast du geschrieben? Dir muss man manchmal sagen, weißt du noch, was du letzte Woche geschrieben hast? Sagst du, war ich das wirklich? Oh. War ich wohl neben der Spur oder so. So, und ich sitze da und auf einmal kommt die Erinnerung. Und später wusste ich ja, dass es von 1975 war, die Prophetie. Und ich dachte zu Gott, so, ich mache das Glauben ein bisschen einfach. Vielleicht bin ich auch, weil ich auch einfach gestrickt bin. Ja. Und dann sage ich Gott, wenn die Botschaft von damals noch eine Realität hat für heute, dann tu was. Ich arbeite nur so mit Gott. Tu was. Und ich merkte auf einmal, da gibt es eine Veränderung mit mir. Ich bin aufgestanden. Ich hatte jetzt nicht das Philippus-Erlebnis. Sozusagen, sage ich mal zu meinen hyperkarismatischen Geschwistern, wieso gibt die wir im Reisedienst sind, warum haben wir keinen Philippus-Airline-Anspruch? Das wäre doch schön, was spart man an Reisekosten? Ich biege mich hier rein, der Herr biegt mich hier rein und biegt mich wieder nach Hamburg. Was auch umweltschonend wäre, ja? Und so weiter. Weil manche kommen, das Wort und das... Ich sage, was ist mit Philippus erlebt ist? Der wurde hinweggetan und kam woanders wieder an. Ja, ich sagte, will ich das auch haben? So, und dann sage ich, Herr, wenn das von damals noch Realität ist, dann tu was. Und ich bekam plötzlich so ein, ich wurde sprichwörtlich hochgehoben, ging nach vorne, nicht mit meinen fünf Sinnen oder Kontrolle nach der Wiese, was wirst du hier einfach anstellen? Was machst du da einfach? Und was tust du? Geht zum damaligen Pastor Uwe Mauschardt. Ich sage, Uwe, kann ich hier mal mitbeten? War ja aber so. Und dann waren die anderen, die sozusagen vorgesehen waren für den Segnerdienst, waren schon am Arbeiten. Ich hatte keine Segnerschulung. Ich wusste nicht, ob mein Deo versagt. Ich wusste nicht, darf ein Bruder die Schwester die Hand auflegen, wenn ja überhaupt, oder muss der Ehepartner bei sein? Ich hatte gar nichts. Ich hatte nur das Feuer des Heiligen Geistes. Geh zu dem Ersten hin, geh zu Boden. Keiner macht, ich kam, hab nicht berührt, ich kam nur ran. War so in der Distanz und zack, zack. Ich kann ja auch über drüben reden, was sagen, was das alles ist, aber das ist nicht das Thema. Und dann habe ich kannte das ja vom Sehen, aber weißt du, von Gott, mit Ansehen, was Gott tut, ist das eine, wenn Gott was mit dir tut, das ist eine ganz andere Nummer. Oh, dachte ich mir, steht keiner mehr. Da habe ich mich hingesetzt und war das Thema durch für mich. Nächsten Sonntag, ich habe nicht geeifert und alle mitgekriegt und jetzt, mach mal Platz da, ich komme erst mal ran und so. Ich saß da ganz ohne Vorstellung, ohne irgendwas, Gottesdienstkonsument im positiven Sinne. Auf einmal geht das wieder los, dieses Feuer, nenne ich das. Und ich dachte, wenn du nicht aufstehst, verbrennst du hier samt den Stuhl und musst nach vorne. Ich sage, darf ich mit? Ja. Und fahren sie wieder zu Boden. Und dann der nächste Sonntag drauf wieder das Gleiche. Und die Leute blieben stehen. Da machst du dir Gedanken. Ist die Salbung weg? Kennt ihr das, diese Routine? Routine ist tödlich. Das weiß man bei der Arbeit. Kollegen, pass auf, mach das nicht immer so, dann wirst du nachlässig. Und so ist das auch im geistigen Leben. Weißt du, die manchen Gemeinden führen eine Routine durch, weil sie keinen Mut und Kühnheit haben, mal den Heiligen Geist auch mal was anderes entstehen zu lassen. Das hat man das in der Hand. Versteht ihr, was ich meine? Man hat sein Geländer. Man hat sein Gerüst. Das muss, mache ich so oder mache ich das so? Und dann weiß ich, das geht einigermaßen gut über die Runde. Da mache ich mich nicht angriffsfähig, da werde ich nicht kritisiert, da bleibt das so schön. So nicht nach vorne und dann blieben die Leute stehen. Und habe ich die Hände aufgelegt, aber nicht, weil ich uninteressiert war. Bis heute mache ich das so. Ich bin nicht uninteressiert am Nächsten. Aber wenn die Salbung fällt, dann frage ich nicht, was ist dein Anliegen, weswegen du ein Gebet brauchst, sondern ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten. Und dann sagten die Leute zu mir anschließend, Amando, ich bin zwar stehen geblieben und nicht umgefallen, aber was du gesagt hast, ist exakt das, was sich in meinem Herzen bewegt. Und ich war ja schon lange genug, ich sag mal, unterwegs im Glauben, dass ich verstanden habe, was Gott mir gegeben hat. Und so hat sich das fortentwickelt. Römer 12, 1. Korinther 12. Der Heilige Geist teilt aus und zu, wie er will. Und jetzt sage ich auch, warum das so wichtig ist. Nur Gott weiß, was du tun kannst im Reiche Gottes, ohne daran zu zerbrechen. Wir hören manchmal Burnout und was weiß ich alles. Und ein paar Leute, die nicht wieder auf die Beine kommen. Ja, weil sie etwas getan haben, was Gott nicht wollte, dass sie tun. Sie haben sich ausprobiert und haben gemacht. Ich bin komplett anders. Gott kommt wie bei den Jüngern. Lasst alles stehen und liegen, ich will euch zu Menschenfischer machen. Sie sind nicht hinter ihm hergelaufen und haben gesagt, so, du brauchst mal ein tolles Personal. Wenn du hier so weitermachst, wirst du nie fertig. Wir machen das. Sondern er kam und sagt, komm, ich mache euch zu Menschenfischer. Und sie ließen alles liegen. Warum? Sie haben nicht gefragt, wer versorgt uns? Wie läuft das? Sondern, das war der Geist Gottes, der hat also das ausgelöst in ihnen und sagt, dem können wir glauben, dem folgen wir. Das ist jetzt der Moment. Und so glaube ich an einen Moment des Heiligen Geistes auch für dein Leben, wenn Gott die Absicht hat. Ich rede immer, wenn Gott die Absicht hat, nicht wenn du die Vorstellung hast, zu sagen, komm, da ist was und da machen wir das. Weil das die sicherste Bank ist. Alles andere führt dazu, zu Frustration und zu Fehler machen ohne Ende. Viele sind im Reiche Gottes unterwegs, die sich einen Titel angedichtet haben und eine Autorität, die sie nicht haben. Und legen einfach los, weil sie was sein wollen. Weil sie eine Darstellung oder ihr Komplex überarbeiten wollen oder irgendwas. Ich warte immer auf den Ruf Gottes. Auf sein Tun und sein Wollen. Und du tust gut daran. Ich weiß, dass wir, weil wir Menschen sind, auch innerlich manchmal so in einer Verfassung kommen und sagen, war das alles? Das soll mein Leben gewesen sein? Fehlt da nicht doch der Kick? Wisst ihr, was ich meine? So die Sahnehäubchen, die nötige Power. Das, wo wir sagen, ja, dafür hat es sich gelohnt. Das war auch eigentlich, was ich sollte. Und du nimmst das nicht an, was im Augenblick dran ist. Manche haben so eine, ich sag mal, ihre eigene Vision und sehen nicht, was vor ihnen steht. Und Gott sagt, fang an, pack es an. Und haben sie irgendwie so am Horizont, so irgendwo schemenhaft, da kann ich mir vorstellen, dass Gott das von mir will. Und sie schauen nicht hin und sagen, Herr, zeig mir mal, was da wirklich für mich vorbereitet ist. Und deswegen haben wir die frustrierten Christen und derer, die sich abstrampeln. Und jetzt kommt es. Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen, ermahnen und trösten. Und jetzt kommen wir zu dem Ermahnen. Luther übersetzt das so, in Deutschland ist das so, oder in Deutsch ist das so negativ bestellt. Das wird immer als negativ empfunden. Aber es kommt die Erklärung. Ermahnen. Alle diese drei sind positiv. Sogar Ermahnung. Im Deutschen klingt es so negativ, wenig wohltuend. Aber das ursprüngliche Wort bedeutet im Griechischen, wenn jemand etwas Falsches tut, zeig ihm, wie er es besser machen kann. Aber nicht ihn runtermachen. Das ist das. Und wer sind wir denn, dass wir Gott vorschreiben, in welchem Inhalt er prophetisch zu reden hat? Die schlimmsten Propheten, in Anführungsstrichen, sind die, die nur darauf achten, menschliche Erwartungen zu erfüllen, damit sie ankommen und gerne wiederkommen dürfen. Ich habe mit Pastoren gesprochen. Ich sage, manche werden irgendwie so rumgereicht. Fällt einem schon auf, ja? Ja, du musst sagen, Pastor, du und deine Gemeinde, ihr seid die Einzigen vor Ort, die hier was zustande bringen können, als Beispiel, ja? Ich sage, wenn das nicht stimmt, ja, mach nichts, kommt aber gut an. Ich war mal in Schleswig-Holstein in einer Gemeinde. Die existiert heute nicht mehr in der Form. Da bin ich einfach nur, heute mache ich es nicht mehr, so einfach nur da Kontakt und mal gucken. Da war dann ein Prophet sozusagen aus Amerika angekündigt. Kann den gar nicht. Da ich denn hin. Und dann hat er losgelegt. Oh. Und dann habe ich, und 200 Leute waren da, was. Und dann haben die geklatscht. Und dann ich gedacht, oh. Und dann kam der Pastor des Weges. Ja, toller Pastor. Wer weg? Und der schwimmt da in der Hand. Und heute ist er weg aus seinem Dienst. Die Gemeinde ist vollkommen bis auf wenige kaputt. Alles nieder. Aber als er da war, oh toll, du Pastor. Und dann, oh, hast du gehört? Und es gibt viele frustrierte Pastoren in Deutschland. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe 2013 auf der Bundestagung gesprochen, des BFP. Und dann kam später ein Pastor und sagt, wo sprichst du nicht wieder? Weißt du, wie viel erschöpfte und entmutigte Pastoren es gibt? Aber das ist nicht gewollt. Und dann wundern er sich über die Kaputten, Niedergeschlagenen. Dabei ist das alles so einfach. Einfach Gott hingeben und Gott machen lassen. Und jetzt kommt, und dann habe ich mir gedacht, schaffe ich noch, ich bin doch gefragt worden, ob ich noch mal einen Segnungsteil mache. Ich sage ganz klar, wer das wünscht, ich lege die Hände auf. Bekomme ich ein Wort, bekommst du ein Wort, bekomme ich kein Wort, bekommst du kein Wort, ist klar, ja. Aber ich lege jedem, der das wünscht, die Hände auf. Vielleicht brauche ich dir auch nicht sagen, ich sage das jetzt schon. Das ist eigentlich eine ganze Predigt, eine Sonntagmorgenpredigt, aber ich kann es auch verkürzen auf den Punkt. Der blinde Bartimäus, der schreit, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und die rum sind mit Jesus und sagen zu ihm da, halt den Mund, das wird nichts, du störst hier. Und er schrie immer weiter, er schrie immer weiter. Was passierte da? Erstens, der Blinde sah seine Chance. Jesus ist da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und er tat, dass er schrie. Er ließ sich nicht zurückhalten von denen, die sagen, sei still und was auch immer und mach dir nicht den Lärm und so weiter. Wenn der Herr meine, kommt er mal oder sieht er dich oder so. Und er schrie immer weiter. Und Jesus kommt auch zu ihm hin. Und jetzt sagt Jesus nicht, sei sehend. Spuckt vielleicht auch, ich möchte diese Bibelstellen gerne, ich habe es noch nicht geschafft, über den provokanten Jesus sprechen. Da macht er, bei dem einen Jahr, nicht bei dem, aber bei dem anderen. Das ist unästhetisch, Amandung. Das macht man in Gottesdienst nicht. Ich sage, Jesus hat, und nochmal richtig, ja. Nee, Jesus, also, du kannst gerne heilen, aber das passt eben nicht in die Kultur meiner Gemeinde. Du kannst doch hier nicht auf den Boden rotzen. So kommen Christen. Ja, das geht doch nicht. Amando, du kannst doch nicht so vorgehen. Das macht man doch nicht. Die sehen nicht die Frucht, sondern sie sehen eine angebliche Sicht. Ich sage immer, es kommt nicht auf die Verpackung an, es kommt auf den Inhalt an. Und viele stören sich an der Verpackung, anstatt zu sagen, was ist der Inhalt? Wenn du ein Geschenk kriegst, hast du dein Geschenk immer noch nicht ausgepackt von den letzten Weihnachten oder die vorher auch oder deine ganzen Geburtstage, weil das ist so schön eingepackt. Ne? Das machst du gar nicht aufmachen, ne? Das ist so ein Geschenk, das sieht doch richtig top aus. Das schönes Geschenkpapier, die Schleife, da mache ich doch nicht auf. Die Verpackung ist das Wichtigste. Der Inhalt interessiert mich doch nicht. Und viele sind unterwegs und schauen auf die Verpackung und schauen nicht, und was kommt dabei rüber? Und machen nicht auf, und das ist ein schweres Problem. Sie gucken auf die Performance. Aber du musst deine Performance verbessern. Also, und? Viele haben eine sehr gute Performance. Bei Gott Channel und Bibel TV gebe ich zu. Exzellent, die wissen aufzutreten. Die wissen das Publikum anzusprechen. Das stimmt alles. Von der Scheidel bis zur Sohle im sprichwörtlichen Sinne. Aber es lässt sich nichts dahinter. Es hat eine Fassade und täuscht. Für den Moment bist du begeistert. Aber frag dich eine Woche später, was habe ich von der Predigt noch mitgenommen? Wie viel Geist ist noch zurückgeblieben? Wie viel habe ich empfangen? Und jetzt muss ich nochmal zurück zu dem eigentlichen Punkt dessen, was ich hatte. Wisst ihr das noch? Nein, dachte ich, Bartimäus. Und jetzt schreit er und Jesus sagt, und das ist der Punkt, der Herr jetzt gleich zum Abschluss, ein Wort habe ich noch zur Prophetie, zum Abschluss, und dann, wenn ihr wollt, diene ich euch mit diesem Fokus, den ich mir nicht ausgesucht habe. Ich schreibe nicht auf, was kommt dran und was kommt meinen Leuten an. Aber das, was seinen Leuten ankommt, ist wichtig. Nein, nein, interessiert mich gar nicht, was meinen Leuten ankommt. Sondern hat der Geist wirken können, wie er wollte. Und jetzt kommt mir Jesus auf ihn zu und sagt er, du bist blind, heil. Nein, weißt du, was er zu dem sagt? Was willst du, dass ich dir tun soll? Aber Jesus, das ist klar. Also, wenn bei einem er sichtbar ist, was er möchte, dann bei dem, ja. Und was macht der jetzt? Da sagt er, also ja, ich hätte gern jemanden, der mich führt. Oder ich hätte gern ein Auge zum Sehen, damit ich etwas kann. Aber, oder ich hätte gerne jemanden, der mir Almosen jeden Tag bringt. Oder der mich aufnimmt. Oder der mich versorgt. Oder was auch immer. Oder der mich trägt. Oder der mich bemuttert. Irgendwas, wo ich mich einigermaßen wohlfühlen kann. Hat er nicht gesagt, oder? Jesus sagt mir Folgendes. Das ist ernst gemeint, was ich euch sage, Leute. Das ist keine Spruch. Und Rolf sprach von der Ernsthaftigkeit. Es gibt Momente, ich kann auch flachsig sein, ich kann vielleicht auch spaßig sein, aber es gibt Momente des Heiligen Geistes, das spiele ich nicht. Die Bibel sagt, hätte ich etwas Unrechtes vor meinem Herzen, würde Gott mich nicht erhören. Wenn ich anders verkörpere, als in meinem Herzen ist oder in meiner Überzeugung ist, würde Gott mich nicht segnen können. Dann würde er mich irgendwann verwerfen, so läuft das. Und wisst ihr, das, was der Bartimäus zu Jesus sagte, als er ihn fragte, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus fragt dich jetzt konkret, was willst du, dass er dir tun soll? Und der Blinde sagt konkret, dass ich sehen werde. Das war sein Herz. Er hätte vieles wünschen können. Aber wisst ihr warum? Er wurde konkret. Ich sage dir Folgendes, ich mache gleich einen Aufruf am Platz. Ich glaube, dass es ein Moment der Heiligen Geistes ist, den man nicht erzeugen kann durch Stimmen, durch Stimmung, durch Atmosphäre oder bunte Blumen oder was weiß ich, oder Lichteffekte oder Musik. Es ist der einzige und allein der Heilige Geist, der etwas hervorruft. Die Wände sind egal, wie sie aussehen. Hier im Herzen muss das funktionieren. Und Jesus fragt dich heute Nachmittag, was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich habe eine Verheißung für dich. Er wird darauf eingehen. So einfach macht Gott dir es hier. Was willst du, dass er dir tun soll? Ich komme gleich zu dem Aufruf. Und jetzt ende ich. Ich hätte noch einige Textstellen mehr. Aber ich bewusst merke ich, das ist gut gesagt. Nicht gut gesagt, weißt du, das ist gar nicht Urteil. Es ist gut zu Ende gesagt. Damit möchte ich enden, um hervorzuheben, wozu die prophetische Rede ist. 1. Korinther 13. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Die Bibel sagt, prophetische Reden, ich sage mal, alles, was wir hier auf Erden annehmen mit Freuden, wird nicht mehr gebraucht in der Neuschöpfung und im Himmel. Alles weg. Prophetische Rede, alles, Lehre, alles, ist nicht mehr nötig. Aber die Bibel sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Liebe, Gott ist Liebe, das ist klar, weil es schlimm ist, dass im Himmel aufhört mit der Liebe, da haben wir uns wieder in den Haaren, ne? Ihr wisst ja. Aber Glaube und Hoffnung, was will ich mit Glaube und Hoffnung im Himmel? Ein Glaube ist jetzt noch nicht gesehen, noch nicht schauen, als Erwarten. Und Hoffnung, auf ihr habe ich Hoffnung. Aber die Bibel sagt, Liebe, Glaube, Hoffnung, bleiben. Von Ewigkeit zur Ewigkeit. Aber warum bleiben die drei? Wo das eine ja ganz logisch ist. Gott ist Liebe. Aber was will ich noch mit Glaube und Hoffnung? Dann ist er alles da. Ich will dir Folgendes sagen, warum das so steht da. Glaube, Liebe, Hoffnung ist das Wesen zu Gottes. Das ist mit ihm so eins. Das kann sich nicht verändern. Das ist ewig bleibend. Und dann sage ich, wer politisch dient, wer der Lehre dient, in der Seelsorge dient, in irgendeinem Bereich dient, im Reiche Gottes und holt bei den Menschen nicht ab, dass Liebe, Glaube, Hoffnung in der Weise, wie der Einzelne das nötig hat, dann war der Heilige Geist nicht mit ihnen durch am Wirken. Wenn die Bibel sagt, Liebe, Glaube, Hoffnung muss immer bleiben, dann brauchen wir das auf Erden erst recht. Und so vertraue ich dem Heiligen Geist, dass ich dir in einer Art und Weise heute, in der Weise, wie es hatte wollen können, wie du offen warst dafür, mit Liebe, Glaube, Hoffnung gekommen zu sein. Und den Abschluss der Frage stellt Gott in den Raum. Was willst du, dass er dir tun soll? Und ich verheiße dir, nicht weil ich anmaßend bin oder weil Gott da oben wartet, was ich ihm sage, dass es zu tun hat. Er wird darauf reagieren. Er wird darauf eingehen. Und wenn du möchtest, darfst du an deinem Platz aufstehen, dann werde ich dafür beten. Und stell Gott das einfach vor das Angesicht. Ich gebe einen kurzen Moment des Augenblicks, weil ich dem Heiligen Geist vertraue, dir zu zeigen, deutlich zu machen, Herr, das würde ich dir sagen, wenn du mich fragst, was willst du, dass ich dir tun soll? Brot bittet, bekomm keinen Stein. Herr, ich bete von Herzen, der du hier gegenwärtig bist, durch den Heiligen Geist. Ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass du die wertvollen Persönlichkeiten an diesem Augenblick abholst mit ihren Herr, das tue. Ich wünschte, ich bitte, dass du das tust. Das will ich, Herr, dass das geschehen möge. Ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass das Gehörte und Gesagte versiegelt wird im Heiligen Geist, in dem Herzen der Menschen. Und jeder Versuch des Feindes, mit Zweifel zu kommen, Zweifel zu sehen oder es in Frage zu stellen, was du durch den Heiligen Geist in jeden Einzelnen ausgelöst hast, dass das nicht geschehen kann, weil du der Herr bist des Lebens und in derer, die es nötig haben, der Kraft. Ich bitte um jeden Einzelnen, der auch immer seinen Platz hat in dieser Welt und wie auch immer das noch sein wird, ich bitte, dass deine Kraft von oben stärker ist als alles das, was wir die Umstände nennen. Ich bitte, himmlischer Vater, dass du jeden Einzelnen in deiner Gnade so eine Berührung schenkst, wie es erwartet wird. Vater, tue dein Werk im Namen Jesus. Amen.